herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wiederhören. Gemeinsam tauchen wir auch heute wieder in eine Wiederarbeitswelt ein. Ich möchte euch Berufe vorstellen, die nicht alltäglich sind, beziehungsweise von denen man in der Öffentlichkeit vielleicht eher weniger weiß. Heute, da blicken wir in den 23. Bezirk von Wien nach Liesing. Dort steht die größte Suchtklinik Europas, das Anton-Broksch-Institut. Und ich begrüße ganz herzlich Harald Stehr. Er ist diplomierter psychiatrischer Krankenpfleger und Biochemiker und arbeitet auf der Station für Drogensüchtige. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich Harry sagen darf. Bevor wir loslegen, habe ich noch einige interessante Zahlen rausgesucht, und zwar aus dem Anton-Broksch-Institut. Pro Jahr gibt es bei euch 12.000 Patienten, rund 2.000 davon sind stationär. Bei euch werden so gut wie alle Formen der Sucht behandelt. 7 von 10 eurer Patientinnen sind alkoholkrank. Das ist auch die größte Gruppe in der Suchtklinik. Es gibt eine eigene Abteilung für Drogenkranke. Und, das habe ich auch gelesen, sehr stark im Kommen, sind von Glücksspielen Abhängige. Dabei spielt auch das Internet eine große Rolle. Und immer mehr im Kommen, unter Anführungszeichen, sind auch Handysucht und Körperkult. Gut, wir beginnen. Wie lange bist du schon dabei?
Als psychiatrischer Krankenpfleger, seit meiner Schulausbildung nach der HTL in Salzburg, bin ich nach Wien gegangen, um zu studieren, habe aber mich dann anders entschlossen und die Ausbildung zum psychiatrischen Krankenpfleger gemacht. Die Ausbildung hat ausgesehen, dass es einen sehr großen theoretischen Teil am Anfang gab, was der auch sehr, sage ich mal, sehr physiologielastig war. Also wir haben relativ viel gelernt. In der alten Ausbildungsordnung war 50-50, 50% Theorie, 50% Praxis. Und der Praxisanteil gegen Ende der Ausbildung immer mehr wurde. Das heißt, man war dann durchgehend ein paar Monate auf einer Abteilung. Und eins meiner längsten Praktika war zuerst auf einer HIV-Spezialabteilung. Und das hat das Ganze sehr interessant gemacht, also ein Blick in die Lebenswelten anderer Menschen. Und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen das Kernstück der psychiatrischen Krankenpflege aus. Man sieht sehr viel rein in das Leben und die Lebenswelten anderer Menschen. Wie lange ich dabei bin? Seit 1994 psychiatrischer Krankenpfleger bis zum Jahr 2000 auf der Baumgartner Höhe und seit dem Jahr 2001 im Anton-Broksch-Institut.
Sprich 25 Jahre, wenn ich richtig
25 Jahre. 25 Jahre. Und da kommt der Beruf des Krankenpflegers zugute. Man kann die Arbeitszeiten flexibel gestalten. Deswegen war es mir möglich, nebenbei zu studieren.
Du bist aktuell in der Abteilung für Drogenkranke. Wie schaut dein Arbeitsalltag aus? Wenn du jetzt einen Dienst antrittst?
Gibt es in der Früh eine Morgenbesprechung aller Berufsgruppen, interdisziplinär, wo Psychotherapeuten, Psychologen, Ärzte, Pfleger, manchmal auch andere Ergotherapeuten, Arbeitstherapie ist ein wichtiger Faktor, beziehungsweise Beschäftigung, Erlernen von Freizeitsituationen, wo die teilnehmen an der Dienstübergabe. Da wird besprochen, was für den Tag wichtig war und was in der Nacht ist. Danach gibt es dann, ja, es gibt verschiedene Gruppenangebote, die werden großteils von den Psychotherapeuten durchgeführt. Es gibt aber auch sozialarbeiterische und pflegerische Informationsgruppen. Dann gibt es natürlich viele Beschäftigungselemente, ja, was die Leute machen müssen. Vormittags in die Werkstatt gehen, die länger da sind, die im Entzug sind, müssen an pflegerischen Angeboten teilnehmen, beziehungsweise müssen sich immer wieder melden auch. Es ist eine sehr enge Einheit, muss ich sagen, man läuft sie sowieso ständig über den Weg. Und bei Aufnahmen, die meistens auch Vormittag kommen, da ist das eher dann für die Leute, die das erste Mal so eine Behandlung machen, doch eine gewisse Polizei-Überwachungssituation. Weil wenn Menschen zu uns zur Aufnahme kommen, die müssen ihr ganzes Gepäck öffnen. Es wird ihnen das Mobiltelefon abgenommen. Es gibt kein Computer bei uns. Es ist wirklich so, und sie werden durchsucht bis zur Leibesvisitation. Damit keine Drogen. Das ist ein Schutz für die anderen, die schon entzogen sind, und ist ein manchmal schwer zu verstehen am Anfang. Und der pflegerische Schwerpunkt liegt natürlich bei den Neuaufnahmen, wo ein somatischer bzw. eine psychiatrische Ausnahmezustand noch vorliegt. Wenn sie dann länger da sind, klären die meisten vieles mit ihrem persönlichen Therapeuten, Einzeltherapeuten ab. Also am Anfang liegt eher der medizinisch-pflegerische Schwerpunkt und danach dann der therapeutische Schwerpunkt. Aufenthalte bei uns dauern zwischen 1 und 8 Monaten.
Also, aber der Arbeitsalltag ist schon sehr intensiv.
Ist intensiv, weil man ist im Kontakt. Man ist ständig im Kontakt sozusagen. Wir haben zwar oft die Türen zu von unseren Räumen, aber du wirst am ganzen Tag keine 5 Minuten erleben, wo es nicht klopft.
Wie sehr nimmt man sich das zu Herzen?
Wäre gelogen zu sagen, man nimmt sich alles schwer zu Herzen, aber natürlich, es gibt Patienten oder Klienten von uns, die kennen wir seit Jahren, die stützen wir, die leben. Ich sage immer, weil die Leute fragen, was ist ein Erfolgserlebnis in der Suchtarbeit? Sage ich, Erfolgserlebnis, sie sind noch da. Ja, sie leben noch, weil wenn man gerade in den 90er, wo die Substitution noch nicht ausgebaut war, sind jedes Jahr ein hoher Prozentsatz unserer Klienten gestorben. Die leben jetzt noch. Und ich sage, mein Erfolg ist, dass ich viele Leute schon seit 20, 25 Jahren kenne und sie leben noch.
Grenzt du dich irgendwie ab? Baust du so eine Mauer auf?
Nein, also es gibt ja sehr viele, die kennen mich ganz gut und die kenne ich auch ganz gut. Und das lässt sich, natürlich versuche ich Privates draußen zu halten, weil die Leute, das Nähe-Distanz-Verhältnis ist bei sehr vielen Süchtigen gestört. Das ist einfach ein Teil der Erkrankung. Also dass irgendwie so komplette Ablehnung oder komplette Idealisierung und dazwischen liegt öfter nicht viel. Deswegen versuche ich, mein Privates draus zu halten, aber die Leute kriegen halt manchmal was mit und wir kriegen natürlich ganz viel mit, weil wir halt auf eine hohe Vertrauensposition haben im Leben und ja, man muss sich abgrenzen.
In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich gelesen, wir urteilen nicht, wir nehmen Patientinnen und ihre Bedürfnisse wahr. Stimmt das? Kannst du das genauer erklären?
Der frei von Urteilen ist, werfe den ersten Stein, sage ich mal so frei nach der Bibel, natürlich nicht, weil jeder bildet sich ein Urteil und jeder hat auch Vorurteile. Und natürlich, wenn jetzt jemand zum 15. Mal kommt und wieder nichts ändern will, in Wirklichkeit, dann weiß man ja, dieses Ziel wird er nicht erreichen, aber man muss ihn daran unterstützen, was Realistisches aufzubauen. Weil wenn jemand zum 15. Mal kommt, ich mache jetzt nur einen Entzug und danach wird alles gut und ich will sonst nichts anders machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt bei weit über 90%, dass es wieder in die Hose gehen wird. Also realistische Ziele zu erstellen und ja, man urteilt in der Hinsicht schon, das, was er sich vorgenommen hat, wird er wahrscheinlich nicht schaffen und dann kann man auch nicht ganz wertfrei unterstützen.
Du sagst, du kennst manche seit 25 Jahren, manche, die zum 15. Mal kommen. Wie psychisch aussaugend bzw. fordernd ist deine Arbeit?
Ja, das ist natürlich ganz von der Tagesverfassung abhängig, das ist natürlich überall so. Der Genesungsverlauf jedes Einzelnen von uns ist so, wenn alles passt und die Welt rundherum super ist, dann wird ein kleiner Schnupfen, dann wird man wahrscheinlich gar nicht kriegen oder er wird in 5 Tagen vorbei sein und wenn es einem gerade schlecht geht und die Arbeit anstrengend ist, dann wird er sich halt 2 Wochen reinhängen. Ne? Das ist auch genau so, wie fordernd, aussaugend. Natürlich ist es so, es gibt Tage, da gibt es sehr viele Konflikte unter den Bewohnern, Klienten, Patienten bei uns. Das finde ich am aussagendsten. Das ist ja ständig, wenn sie sich dann tagelang manchmal in den Haaren legen und über Kleinigkeiten streiten, das ist halt dann doch so ein bisschen eine Schulskikurs-Atmosphäre, wo halt dann wieder so kleinste Bedürfnisse ganz groß werden und im Vordergrund stehen und dann ist ja meistens auch ein Geschlechterungleichgewicht. Das heißt, auf die Frauen, die muss man besonders schützen, weil auf die wird dann gestürzt und manche Männer sind schwer eingrenzbar, weil sie selber so einen sehr hohen Anteil Missbrauchserfahrung haben. Das saugt.
Bekommt ihr auch psychologische Hilfe?
Psychologische Hilfe, es gibt ja auch die Verpflichtung im Krankenanstaltengesetz noch zur Supervision. Dort bewegt sich schon oft vieles. Und wenn man Hilfe braucht, dann ist es bei uns schon leichter geworden, sie zu bekommen.
Ich kann mir vorstellen, Mitgefühl wird sehr groß geschrieben, das muss sehr groß sein. Wie geht's dir? Was fühlst du? Was denkst du, wenn jetzt zum Beispiel, wie du es früher erwähnt hast, wenn jetzt jemand zum 15. Mal vielleicht kommt oder jemand wiederkommt, der schon als geheilt galt?
Geheilt gibt's nicht. Hört sich bösartig an. Ist eine chronisch rezidivierende Erkrankung. Es ist immer so, wenn man sagt, okay, beim Krebs, wenn jemand 5 Jahre nichts hat, ist er geheilt. Und wir hatten wirklich Leute, die waren 15 Jahre trocken, clean, wie immer das bezeichnen will, kommen dann wieder. Dann kann man nur sagen, da gibt's viel zum Aufbauen.
Wie schaut es dann aus, wenn jemand rückfällig wird?
Meistens schleichend. Bei vielen ist es so, dass halt im Zuge einer persönlichen Krise, sei es Trennung, Tod eines Angehörigen, dann doch die ganz alten Verarbeitungsmuster wiederkommen und die Leute halt dann ihr Konsummuster sehr schnell wieder an das anpassen, was sie vor vielen Jahren hatten, weil es einfach schnelle Abhilfe. Die lange schon sozusagen ein ausgeglichenes Leben geführt haben, haben ja wieder viel zum Aufbauen und da schaffen es doch ganz viele wieder mehrere Jahre stabil zu sein dann.
Du begleitest Menschen durch Hochs und Tiefs, es ist sehr intensiv, hast du uns erzählt. Kann man diesen Beruf ein Leben lang machen oder sagst du, das funktioniert nicht?
Ja, früher dachte ich, man kann ihn nicht machen, jetzt bin ich fast überzeugt davon, dass man ihn ein Leben lang machen kann, wobei man sagen muss, ich habe mir zwischendurch doch immer wieder so kleine Auszeiten, wo ich andere Schwerpunkte gesetzt habe. Und jetzt engagiere ich mich halt im Betriebsrat und ich denke mir, wenn ich sonst mich nebenbei beruflich nicht engagieren würde, ich weiß es nicht, wenn es meine einzige Aufgabe wäre. Eigentlich möchte ich weiterhin in der Klientenarbeit bleiben.
Gibt es ein Erlebnis, an das du dich besonders erinnerst, das dich besonders bewegt hat, also dass du auch nicht aus deinem Gedächtnis löschen kannst? Ist da was passiert in den letzten 25 Jahren?
Vieles oder keines. Also so ein einzeln herausragendes, kann ich mich nicht erinnern, ein einzeln herausragendes, traurigerweise ist, wo ich letztes Mal wieder dran gedacht habe, Der erste Tod, wo ich dabei war, wo jemand gestorben ist und da kann man dann nichts machen. Da wurde reanimiert und getan. Also das ist halt ganz basic, aber das kommt ganz, ganz, ganz selten vor. Wahrscheinlich ist mir deswegen so im Gedächtnis geblieben.
25 Jahre, ich gehe mal davon aus, dass sich auch die Therapieformen bzw. die Betreuungsformen verändert haben. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben?
Das Persönliche ist professioneller geworden, aber unpersönlicher, weil es gibt viele Guidelines, auch die Zahler verlangen andere Dinge. Also es ist eine Verrechtlichung, viel schematischer ist alles geworden und weniger persönlich, was Vor- und Nachteile hat, weil früher hat jeder praktisch pfuschen können, was er wollte, braucht man sich nur anschauen, Weiterentwicklungen der Gesetze bei Psychotherapiegesetz oder Krankenpflegegesetz, es wurden die Ausbildungen verbessert und die Richtlinien strenger gemacht, was Vor- und Nachteile hat. Aber prinzipiell denke ich mir, die Möglichkeiten für den Klienten sind vielfältiger geworden. Es gibt viel mehr Auswahl. Die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter sind nicht unbedingt besser geworden.
Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Die Therapieformen haben sich geändert. Haben sich auch die Patienten geändert? Sind sie heute vielleicht jünger? Und wie schaut's aus mit Männer-Frauen-Anteil?
Das könnte ich jetzt nur gefühlsmäßig sagen. Und ich bin doch immer ein Fan der Evidenz. Und da habe ich jetzt keine Zahlen zur Hand. Aber prinzipiell würde ich sagen, der Frauenanteil ist gestiegen. Generell bei der Sucht. Also bei der illegalen Substanzen weiß ich es nicht, aber im gesamten Anton-Brocksch-Institut, da weiß ich sogar Zahlen, dass es viel, viel mehr geworden sind. Also Sucht ist ja so eine stille Erkrankung und das früher sozusagen, wo das doch mehr differenziert war, Frauen häufiger Hausfrauen waren und seltener wahrscheinlich in Therapie gingen oder wo sozusagen eine Medikamentenabhängigkeit oder eine Alkoholabhängigkeit in vielen Bereichen auch nicht erkannt wurde. Weil wenn jeder, es gibt ja wahrscheinlich noch immer viele Haushalte, die am Abend ein, zwei Flaschen Wein aufmachen und trinken und das täglich machen. Sie glauben, das ist Genuss, aber in Wirklichkeit ist es schon Abhängigkeit. Und ich glaube, das schaut man jetzt ja genauer hin und das Bewusstsein ist auch gestiegen.
Die Süchte haben sich ja auch verändert. Also Stichwort Handysucht, das hat es ja vor 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht gegeben.
Mangelstechnischer Möglichkeiten.
Richtig, oder dieser übertriebene Körperkult, auch durch diverse Social-Media-Plattformen. Beobachtest du das auch?
Ja, die Handyabhängigkeit ist auf jeden Fall. Ich bin immer schon versucht, bei mir selber da ein bisschen was zu diagnostizieren, weil dann hat man da ein Handy und man schaut dann doch ständig drauf. Aber ja, es gibt wirklich Leute, die haben richtige Entzugserscheinungen, wenn sie bei uns ihr Handy abgeben müssen. Ich glaube, das ist oft schlimmer als der Substanzentzug, weil die sind halt gewohnt, dass sie ständig über diverse Kanäle irgendwie, ich weiß nicht, wie persönlich das ist, aber halt ständig in Kontakt sind über Instagram, Facebook, WhatsApp.
Die werden bei euch behandelt?
Die werden behandelt, aber meistens eher mit. Es gibt natürlich schon im Alkoholbereich Teile, wo auch diese Süchte mit Handysucht behandelt werden und da müssen die Leute dann ihr Handy auch abgeben und dürfen es nur kontrolliert benutzen. Fällt manchen schwerer, manchen leichter, manche sind ja dann glücklich nach ein paar Tagen. Aber ja, Glücksspiel ist auf jeden Fall ein großes Thema. Online-Gaming ist ein großes Thema. Online-Gaming gab es früher mangels technischer Möglichkeiten auch nicht. Es ist sicher ein Riesenthema, vor allem weil es unauffälliger geht. Weil früher müssten die Leute einfach in irgendeine Spielhalle gehen, dort spielen. Mittlerweile leeren sie die Kreditkarten ihrer Angehörigen, die sie irgendwo finden zu Hause. Und das bleibt meiner Meinung nach auch viel länger unerkannt.
Auch wenn sich jetzt viele Süchte geändert haben, bleiben die Grundzüge dennoch gleich?
Ja. Die meisten Suchtkranken haben ganz geringe Toleranzbedürfnisse aufzuschieben. Zum Beispiel, wenn sie in dem Moment, wo sie jetzt denken und sie kriegen es nicht, das ist ganz schwer auszuhalten. Und das ist oft schon so ein bisschen ein Indikator, das auch zu schärfen in einer Therapie. Ich halte es jetzt einmal aus, ohne dass ich sofort etwas schlucke oder was spiele oder auch trainiere, weil wir haben ja ganz viele, die schwanken dann, wenn sie von ihren Suchtmitteln weg sind, dann wollen sie nur noch Bodybuilding und Eiweißpräparate essen. Das ist dann in die andere Geschichte und definieren.
Schlägt dann ins andere.
Genau. Und das zu verbieten oder einzuschränken ist auch ein Job, dann zu sagen, okay, jetzt warten Sie mal eine halbe Stunde. Und heute waren Sie schon in der Fitnesskammer, Sie dürfen erst morgen wieder oder erst in zwei Tagen. Das sind alles Dinge, die wir einschränken müssen und wo viele Leute dann doch eine gewisse Einsicht haben noch auf.
Du hast es früher schon erwähnt, du bist auch gewerkschaftlich engagiert. Warum ist dir das wichtig?
Vor 10 Jahren, 12 Jahren kam unser Betrieb in eine wirtschaftliche Schieflage und nachdem mir vorher dort viel ermöglicht wurde, auch im puncto Studium und Flexibilität, habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mich engagieren. Und habe ich dann gemacht und bin dann irgendwie dort geblieben und wir wurden ja auch übernommen von einem größeren Konzern und jetzt im Konzernbetriebsrat, im Kollektivvertrag und es hat sich halt so ergeben. Und dass ich mittlerweile die Arbeit aus gutem Ausgleich zu dieser betriebsrätlichen, gewerkschaftlichen Arbeit sehe.
Welche Herausforderungen gibt es jetzt für dich und deine Kollegen am Arbeitsplatz? Also als Betriebsrat, wo siehst du da so quasi die größten
Knackpunkte? Personalschlüssel.
Ja.
Personalschlüssel, weil je besser die Last auf mehrere Schultern verteilt ist, umso einfacher ist es für den Einzelnen zu tragen. Und ich denke mir, da ist in allen Bereichen des Gesundheitswesens, also es hat Deutschland jetzt einen kleinen Fortschritt gemacht, zum Beispiel, dass die in vielen medizinischen Bereichen gesetzliche Personalschlüssel eingeführt haben. Und ich denke mir, das wäre ganz, ganz wichtig, in Österreich das auch nachzuvollziehen. Und das Zweite ist natürlich, ja, Work-Life-Balance für alle. Man merkt schon, also eine andere Generation, es definiert sich nicht mehr so viele Leute über die Arbeit. Und das muss man auch, da muss man auch Rechnung tragen. Ich denke mal, dass Menschen eine gute Freizeit oder sich auch außerberuflich engagieren und nicht nur für die Arbeit leben.
Also Leistungsdruck steigt und die Personaldecke wird aber immer dünner und das sind.
Genau, da muss was geändert werden, genau.
Wie kann dir die Gewerkschafter helfen?
Dass man das in die Köpfe reinbringt, möglichst. Da müssen wir uns möglichst breit aufstellen und das ist doch jedem klar. Jeder möchte zumindest. Pflege sieht ja jeder ein bisschen abstrakter, die meisten reduzieren so aufs Alter. Es liegt halt der Onkel, der Papa, die Großmama irgendwo im Pflegeheim. Aber auch dort möchte ich ja, dass der genug Betreuung bekommt und nicht nur ein schönes Haus hat, sondern auch genug Menschen, die sich um ihn kümmern. So trifft das auch alle Bereiche, ebenso wie die Psychiatrie oder die Therapie. Das möchte doch jeder für sich das Beste haben und so soll es auch für alle sein. Und deswegen muss man es auch breiter aufstellen, denke ich mal. Das Image auch verbessern, aber auch sagen, wir brauchen genug Personal, um auch im Falle für dich persönlich gut sorgen zu können.
Und die Wieder ist da für dich und deine Kollegen ein guter Partner.
Wir alle sind Gewerkschaft, nicht nur die, die hier angestellt sind, sondern jeder, der Mitglied ist, ist Gewerkschaft und sollte sich einbringen.
Eine Frage, bevor ich dich zum Wordrap mehr oder weniger unter Anführungszeichen verdonnere. Ein Buch bzw. ein Film, der mich als Teenager tatsächlich unfassbar geprägt hat, würde ich gerne wissen, ob du das Buch gelesen bzw. den Film gesehen hast. Christiane F.
Ja, hat in unserer Generation wahrscheinlich jeder gesehen und gelesen. Wir haben es in der Schule auch durchgenommen. War aber auch ein bisschen romantisierend, denke ich mal, obwohl es eh ziemlich arg geendet hat. Aber
romantisierend,
okay. Ja, also es wurde so getan, es wäre Heroin das Allheilmittel für alles. Es mag schon sein, aber da hatte ich auch einmal eine große Diskussion auf der Münchner Med-Uni, weil da wurde dem Vortrag gesagt, das sei ein pharmazeutischer Orgasmus und so. Wer glaubt, eine Droge könne einen Orgasmus ersetzen, der hatte noch nie einen guten, sage ich dann immer.
Was für ein Schlusswort. Danke, Harry. So, jetzt kommen wir zum Wordrap. Ich werde dich mit drei Begriffen bzw. drei Sätzen konfrontieren und du sagst mir ganz kurz, was dir dazu spontan einfällt. Chaotisch oder ordentlich?
Chaotisch. Macht zwar ein bisschen mehr Arbeit, führt aber zu besseren Ergebnissen.
Meine schlechteste Eigenschaft ist?
Je Zorn.
Rosamunde Pilcher oder X-Men-Filme?
Weder noch.
Gut. Harry, ganz, ganz lieben Dank für den Besuch.
Danke fürs Eingeladenwerden.
Das waren wieder spannende Einblicke aus einem Arbeitsalltag. Auch ich sage danke fürs Zuhören. Mehr Infos findest du auch auf www.wieder.at. Zum Schluss wie immer noch der Hinweis, dass du den Podcast Wiederhören natürlich auf sämtlichen Podcast-Plattformen, also auch iTunes und Spotify findest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Wiederhören dort abonnierst. Dann wirst du automatisch über neue Folgen informiert. Infos über neue Folgen, die gibt's aber selbstverständlich auch auf unserer Homepage auf Wieder.at oder unserer Facebook-Seite. Falls du noch kein Mitglied der Gewerkschaft Wieder bist, dann kannst du das auch bequem online erledigen und zwar auf wieder.at. Damit bleibt mir wie immer nur mehr eines zu sagen: Wiederhören beim nächsten Wiederhören.